Liebe Menschen da draußen, 800 Stunden ist nicht nur die ideale Ziehzeit für einen ordentlichen Ingwertee, sondern auch die Anzahl der Stunden, die ich, Dom Schott, seit Erscheinen des allerersten Overwatch-Spiels 2016 in dieser Welt versunken habe, ist eine ganze Menge. Und jetzt quasi anlässlich zu, in Anführungszeichen, zum Release von Overwatch 2, kann ich endlich mal drüber sprechen. Im Rahmen dieser Wertschätzung gemeinsam mit meinem Mit-Overwatchenden Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo Dom. 800 Stunden. Wow. Ja.
Ich war auch selber schockiert. Dieses Spiel trackt die Zeit, die man wirklich effektiv in Spielen verbringt. Seit 2016 800 Stunden. Ich bin mir ganz sicher, da draußen sitzen jetzt schon wieder so ein paar Spezialisten und sagen, naja, also viel ist das nicht für 6 Jahre. Aber in meiner Welt, liebe Leute, ist das wirklich eine ganze Menge. Also ja.
Ja, 800 Stunden. Aber klar, da werden ein paar draußen sitzen. Nach 800 Stunden kannst du das Spiel doch noch überhaupt nicht beurteilen.
Ja, genau.
Da hast du doch quasi noch nicht mal die Hälfte gesehen.
Ja, das ist, und wir haben uns auch wirklich, wie gesagt, einen spannenden Punkt rausgesucht in der Overwatch-Chronologie, weil, ich habe es ja eben schon angerissen, eigentlich, und das ist so ein bisschen verwirrend, erschien Overwatch 2016, dieser Team-Helden-Shooter von Blizzard, und jetzt gibt's ein Overwatch 2, ganz frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme, und verwirrend ist es deswegen, weil offiziell heißt es immer noch Overwatch. Die haben sozusagen das alte Spiel überspielt, um es mit Technik nicht affinen Worten zu beschreiben, und was man jetzt im Blizzard-Launcher findet, ist immer noch einfach nur Overwatch, aber de facto ist es Overwatch 2.
Ach so, die haben das also genommen quasi wie so ein altes Möbelstück und haben ein bisschen Politur drauf gemacht, ein bisschen glatt gerieben und jetzt ist es Overwatch 2.
Ganz genau. Und das ist schon ein Kuriosum, finde ich. Man kann jetzt nicht mehr den ersten Teil spielen. Der ist quasi aufgegangen wie eine hässliche Raupe in einen Kokon und hoffentlich bald in einen schönen Schmetterling, der sich Overwatch 2 nennt.
Aha. Das ist aber gar nicht blöd von Blizzard, wenn man jetzt bedenkt, es gibt ja wahrscheinlich eine ganze Menge Leute, die jetzt wie du sehr, sehr viele Stunden in Overwatch drin haben und eine ganze Menge von langjährigen Spielern, das war über viele, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich, die jetzt vielleicht sagen würden, ach nee, weißt du, wieder irgendwie von null anfangen oder zumindest von ein bisschen wenig anfangen, was jetzt die ganzen Freispielsachen angeht, das will ich noch nicht, ein paar von den Gameplay-Änderungen, die es vielleicht gibt, die fände ich ein bisschen ärgerlich, ich spiele lieber erstmal weiter Overwatch 1. Und auf die Weise, wie Blizzard das macht, kriegt man halt schön die Leute allesamt in den Nachfolger rein. Oder hoffentlich allesamt. Das ist schon ganz perfide gemacht.
Total, die umgehen da ein Problem, was andere Spiele, die vielleicht in anderen Genres unterwegs sind, aber trotzdem eine starke Online-Multiplayer-Community haben, immer als Problem mit sich herumschleppen. Zuletzt zum Beispiel gesehen vor einigen Monaten bei Age of Empires. Dort erschien ja das neue Age of Empires 4. Und das, so hat die Community, die vor allem Age of Empires 2 die ganze Zeit gespielt hat, so ein bisschen befürchtet, könnte diese Online-Community zerreißen. Dass einige jetzt zum neuen Teil übergehen, andere bleiben beim alten. Die Community wird zersplittert. Und das Entwicklerteam muss effektiv 2 Spielgenerationen quasi weiterhin mit Updates und Neuerungen versorgen. Und so, wie es jetzt Blizzard gemacht hat, einfach alles platt zu treten und zu sagen, so, Overwatch 2 heißt es zwar, aber im Grunde könnt ihr gar keinen ersten Teil mehr spielen. Das ist in der Tat klug.
Jetzt bin ich ja natürlich auch sehr gespannt, was du über das eigentliche Spiel zu sagen hast als 800-Stunden-Veteran. Weil bei mir war es so, ich habe dann mitbekommen, der Dom hat gesagt, dass er das gerne spielen wollen würde und gerne eine Wertschätzung dazu machen würde. Da haben andere und ich natürlich gesagt, juhu, das machen wir sehr, sehr gerne. Und dann begab es sich, dass ich nicht viel zu spielen hatte eines schönen Tages und gedacht habe, weißt du was, ich habe noch keine einzige Minute in Overwatch in meinem ganzen Leben investiert. Ich spiele das jetzt mal ein bisschen an, damit ich auch zumindest weiß, warum das der heiße Scheiß, Fragezeichen, ist und habe jetzt so circa 20, 25 Matches gespielt. Also nicht sonderlich viel, aber ich kann so vielleicht und hoffentlich eine Newbie-Perspektive reinbringen, in der sich dann die Menschen dort draußen wiederfinden können, die bislang auch noch nie Overwatch gespielt haben, was das jetzt so aus meiner Perspektive interessant und vielleicht weniger interessant macht.
Wir können ja mal den Leuten, die jetzt seit 2016 nicht ins Internet geschaut haben und auch übrigens nicht auf die verschiedenen Pornoseiten dieser Welt erklären, was Overwatch eigentlich ist, Pornoseiten, warum. Ich kläre es ganz kurz auf, sonst drehen die Leute durch. Tatsächlich, Overwatch, eine ganz große Nährquelle für Porno-Artists da draußen, 3D-generierte Pornofilmchen. Overwatch gehört da zu den liebsten Themen dieser Welt. Das wäre fast einen eigenen Podcast wert. Aber ganz kurz zum Spielprinzip, damit man sich's mal vorstellen kann. Es ist im Grunde auch ganz einfach. Ich habe schon gesagt, das ist ein teambasierter Hero-Shooter. Das bedeutet, im Grunde treten zwei Teams gegeneinander an. Mittlerweile sind es 5 Helden pro Team. Früher waren es mal 6 im ersten Overwatch. Und die kämpfen gegeneinander um Siegbedingungen. Und diese Siegbedingungen können je nach Spielmodus ganz unterschiedlich aussehen. Mal geht's darum, einen Punkt eine Zeit lang zu halten, bis der Countdown runtergelaufen ist. Mal geht es darum, irgendein Gefährt durch ein Level zu begleiten. Und dieses Gefährt bewegt sich eben nur, wenn man Mitglieder des eigenen Teams in dessen Nähe hat. Und das ist im Grunde schon das gesamte Spielprinzip. Und der große Reiz, um das auch noch vielleicht kurz zu nennen, warum die Leute überhaupt Overwatch spielen, ist unter anderem, dass man quasi strategische Auswahl treffen kann, welchen Helden man in den verschiedenen Rollen spielen kann. Also man startet nicht einfach nur mit einem festen Helden und spielt dann bis zum Ende, sondern man kann innerhalb seiner eigenen Rolle, ob das jetzt ein Heiler ist oder jemand, der viel Schaden ausrichtet, quasi jederzeit, wenn man gestorben ist, einen neuen Helden dieser Gruppe wählen, der so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten hat. Und das ist einer der Gründe, warum dieses Spiel für viele so reizvoll ist.
Ja, das war für mich jetzt tatsächlich, als jemand, der sich gar nicht auskannte, am Anfang ein bisschen überraschend. Das hat ein paar Matches gedauert, bis ich rausgefunden habe, okay, ich kriege am Anfang eine Rolle zugewiesen oder suche mir eine Rolle aus, wenn es die Spielsuche beginnt, wenn ich ein Spiel suche, dem ich beitreten möchte oder das entstehen soll, dann kann ich aussuchen, will ich Tank spielen, will ich Heiler spielen oder will ich einen Damage Dealer spielen, und dann suche ich mir einen davon aus. Und wenn man dann stirbt, wie du es schon gesagt hast, hat man die Möglichkeit, zu einem anderen Helden innerhalb dieser Rolle oder Klassen, wenn man so will, zu switchen. Und das hat kurz gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Und dann fand ich das super interessant, weil dann habe ich festgestellt, klar, beim ersten Mal habe ich festgestellt, okay, mit dem Damage-Dealer komme ich jetzt nicht so sonderlich weit. Ich sollte mal irgendwas Einfacheres nehmen. Vielleicht irgendwas, dann habe ich einen Charakter genommen oder einen Helden genommen, der halt sehr gut mit Shotguns umgehen kann, weißt du, und dann so rankommen und ranlaufen und Leute mit Shotguns erschießen, wenn man noch nicht so richtig im Gameplay drinsteckt, ist ein bisschen einfacher, als auf Entfernung zu schießen. Und das fand ich auch super interessant, also dieses Wechseln können, weil innerhalb dieser Klassen, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, oder innerhalb dieser Rollen oder Archetypen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Spielstile. Ja. Beim Damage-Dealer jetzt von In-Your-Face bis hin zu Sniper. Und da kann man dann natürlich auch auf die Zusammenstellung des gegnerischen Teams reagieren, beziehungsweise auf die Siegpunktbedingungen, die du gerade schon genannt hast, je nachdem, in welcher Position man sich in Relation zu den Siegpunkten befindet, ob man schnell irgendwas erobern muss oder ob man eher was verteidigen muss.
Ja, und die spielen sich halt auch allesamt sehr, sehr unterschiedlich und haben darüber hinaus, was das Charakterdesign angeht, und das kann halt Blizzard sehr gut, so eine einzigartige Silhouette, so einen einzigartigen Charakter, dass auch Leute wie zum Beispiel Sebastian hier bei uns im Team, der jetzt einige Male Overwatch selber gespielt hat und sofort dir eine Empfehlung aussprechen konnte, als du selber gesagt hast, du probierst das jetzt mal aus, hat er sofort gerufen, hier, ich habe immer Junkrat gespielt. Und das ist so ein Phänomen, was in den 90ern meine Kindergeneration quasi mit Pokémon hat. Da hat man sich sofort zurufen können, welche Pokémon man am liebsten hat, wenn man die einige Male kurz gesehen hat, weil die alle so einen stark ausgeprägten Charakter haben, sowohl spielmechanisch als auch was das Charakterdesign angeht. Und da kann man direkt sagen, das ist wirklich ein toll gewordenes Spiel, allein auf dieser Ästhetikebene.
So ähnlich ging es mir übrigens auch. Mein Mitbewohner, der hat auch sehr, sehr lange Overwatch 1 gespielt und hat dann gesagt, komm, Overwatch 2, ich lade es mir auch mal runter, wir spielen auch ein paar Matches zusammen, dass ich auch mal die Erfahrung ein bisschen habe. Und er hat sich auch drauf gefreut auf den Release. Und er hat mir gesagt, ich soll Soldier 76 spielen. Das sei der beste Anfangs-Damage-Dealer. Und kleiner Spoiler, ich habe jetzt echt noch nicht viele Partien gespielt, aber das war schon anspruchsvoller, als ich gedacht habe, die Rollen zu spielen. Ja. Weil das Spiel einen Kniff sozusagen hat, der für mich jetzt eher ungünstig ist, aber das ist natürlich persönliche Vorliebe, denn die allermeisten Helden haben kein Kimme- und Kornzielen oder keine Zielfernrohre, und ich gehöre zu den Shooter-Spielern, die egal in welchem Shooter, ich gucke immer durch das Fernrohr. Immer. Und jetzt hatte ich am liebsten habe ich eine Assault Rifle in Shootern und dann halt so ein Scope vorne drauf. Kein Scharfschützen Scope, aber schon eins, das so eine kleine Vergrößerungsfunktion hat. Das ist eigentlich meine Lieblingsbewaffnung in nahezu allen Shootern. Und es war so ungewöhnlich für mich, weil ich das halt wirklich dauernd mache, dass ich ständig die rechte Maustaste gedrückt hatte bei dem Soldier 76 in den ersten 2-3 Partien. Und dann wechselt er eben nicht in diesen Kimme-Korn-Modus, sondern er löst halt irgendeine Spezialfähigkeit der Charakterklassen aus. Mhm. Und dann habe ich gesucht nach Figuren, die diesen Kimme-Korn-Modus haben. Da gibt's nicht so sonderlich viele. Also da muss man sich, wenn man so spielt, wie ich das mache, echt umgewöhnen am Anfang bei Overwatch.
Ja, gibt auch noch eine zweite Sache, bei der ich annehme, dass du dich da auch erstmal dran gewöhnen musstest, weil so weiß ich noch ganz genau, ging es mir damals 2016, als ich das Spiel zum ersten Mal oder den ersten Teil zum ersten Mal gespielt habe, nämlich es gibt keine Minimap. Man muss quasi die Karten auf eine gewisse Weise auswendig lernen. Beim häufigen Spielen prägt man sich die Wege ein. Die Karten sind schon so designt, dass man ziemlich zielsicher dorthin findet, wohin man muss. Aber man muss trotzdem sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Da kann ich mir vorstellen, da hast du doch auch bestimmt erstmal auf M gedrückt und geschaut, gibt's denn hier eine Minimap?
Nee, tatsächlich nicht. Die hätte ich auch gar nicht erwartet. Ich fand das Spiel ansonsten, oder die Level, die waren jetzt ja für mich alle sehr neu, wenn wir gleich drauf zu sprechen kommen. Sind das alles neue Level oder haben sie welche recycelt?
Ein Großteil der alten Karten wurde übernommen, plus neue Karten. Allerdings, und da kommen wir später, wenn wir so ein bisschen über die Kritik sprechen, es fehlen einige Karten, aber ohne Grund. Sie sind wohl in den Spieldateien, aber Blizzard verrät nicht, warum diese Karten momentan nicht spielbar sind. Das ist so ein bisschen kurios.
Okay, weil ich fand die Karten das Spiel an sich sehr, sehr gut lesbar, weil was du in der Regel machst oder was ich jetzt erstmal gemacht habe, ist, wenn ich gestorben bin, bin ich halt dorthin gelaufen, wo gerade meine Teammitglieder waren. Weil man die halt auch durch Wände hinweg so über die Umrisse blau umrandet sieht. Und ich fand tatsächlich, das hat mich ein bisschen positiv überrascht, dass ich quasi nie irgendwo hängen blieb und dann dachte jetzt muss ich außen rumlaufen, weil ich die Map noch nicht kenne, sondern wie du es schon gesagt hast, man kommt sehr, sehr schnell an den Ort, wo die Action ist. Und mir ging es eigentlich nie so, dass ich mich irgendwie verlaufen hätte.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mich noch erinnert an damals, da habe ich so ein bisschen danach geguckt, da habe ich auch noch viel Battlefield und Call of Duty im Hinterkopf gehabt und da ist es natürlich ein essentielles Werkzeug zur Orientierung, aber man kommt da schnell rein, weil wie gesagt, die Karten, die sind auch höchst unterschiedlich designt, die sind auch so gemacht, dass man schon den Weg findet, auch aus den Gründen, die du beschrieben hast. Ich weiß gar nicht, von hier aus können wir in eine ganze Menge Richtung laufen, deswegen, ich gebe mal das Fragezepter an dich, Jochen, was würde dich denn als erstes jetzt interessieren?
Och, puh. Ah, deine Wertschätzung, Dom.
Ja, aber du musst mir ja Fragen stellen.
Ja, aber muss ich das wirklich? Was ist okay. Also wir haben jetzt ein bisschen über die Maps geplaudert. Wie viele gibt's denn insgesamt?
Oh Gott, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also auf jeden Fall über ein Dutzend. Ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben und mir durchgezählt, aber es sind über ein Dutzend und ich glaube, du kannst es bestimmt bestätigen. So viele, dass es man nicht beim Spielen das Gefühl hat, man hat schon wieder dieselbe Karte erwischt. Es ist so eine gesunde Rotation drin und die sind in sich auch so unterschiedlich, dass man das, finde ich, wie so einen kleinen Urlaub, so eine Rundreise, richtig gehend genießt. Also man hat so Karten dabei, die führen in russische Industrieanlagen, also russisch natürlich in Anführungszeichen, das erinnert an osteuropäische Architektur, aber von Russland spricht natürlich niemand. Man fährt durch so eine Art Western-Ferien Park. Es gibt einen Blizzard-Ferienpark, der ist momentan allerdings deaktiviert, der war nur ganz kurz spielbar. Es gibt eine Karte in Südafrika. Also die unterscheiden sich allesamt so doll und haben auch wie die Charaktere einen ganz eigenen Charakter, dass es für mich zumindest immer eine große Freude ist, auch nach 800 Stunden auf diesen Karten vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, ging es dir denn auch so? Konntest du das schon so ein bisschen erahnen, diese Abwechslungsreichtum?
Ja, bei mir war das so, dass ich tatsächlich relativ häufig die gleichen Karten gesehen habe. Vielleicht hatte ich Pech, was den Zufallsfaktor angeht. Ich habe aber auch nur unranked Matches bislang gespielt. Also ich bin noch nicht in diesen Ranking-Modus, in den richtig kompetitiven Modus reingegangen. Vielleicht limitieren sie das in dem unranked Spiel ein bisschen, weil was ich sehr häufig hatte, war Eichenwalde. So ein deutsches mittelalterliches Städtchen. Das fand ich ganz nett und was ich auch sehr häufig hatte, war Toronto, die New Queen Street. Und die kenne ich halt noch aus meiner Zeit, als ich in Toronto gelebt habe. Die habe ich gerne gespielt, aber da, wenn ich jetzt über die Liste der Karten drüber gucke, 19 Stück seien es angeblich, sagt mir das Internet, habe ich davon einige in 20, 25 Matches noch nicht gesehen, aber das kann natürlich auch einfach statistische Varianz sein.
Ja, auch zu den Karten vielleicht nochmal für diejenigen, die es noch nie gespielt haben, die verändern sich auf gewisse Weise, jetzt nicht auf eine Art wie ein Battlefield mit seinem Levolution-System, dass sich irgendwie die Karten während des Kampfes oder während der Gefechte verändern, sondern man bewegt sich durch die Karten. In den meisten Spielmodi gibt es so ein dynamisches Element, das sind diese Gefährte, diese Wagen, die man durch die Karte begleiten muss und verhindern muss, dass das Team diesen Wagen stoppt, und an bestimmten Checkpoints schaltet dieser Wagen dann einen neuen Levelbereich frei und verlagert auch die Spawnpunkte. Das heißt, es gibt so eine dynamische Bewegung durch den Level hindurch, und das ist natürlich auch immer schön anzusehen. Es gibt auch ein paar Karten, aus verschiedenen Gründen habe ich da schon Teile der Karte schon länger nicht mehr gesehen, weil die Matches immer früher vorbei waren. Auch das, finde ich, sorgt für so eine Dynamik und für dieses Gefühl von, man schon lange etwas nicht mehr gesehen hat.
Und wenn wir jetzt zu den Helden kommen, ich habe jetzt nur eine Handvoll tatsächlich ausprobiert, du wahrscheinlich deutlich mehr. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Helden. 35, wenn mich das Internet richtig informiert, insgesamt. Und bei mir waren jetzt am Anfang, über die Progression werden wir später wahrscheinlich noch reden, bei mir waren am Anfang 13 Helden freigeschaltet, weil ich nie eine Sekunde Overwatch 1 gespielt habe. Bei dir müssten am Anfang alle freigespielt waren dann alle. Also wer, ich glaube, es war so, sagt das Internet, wer quasi nur eine Minute Overwatch gespielt hat, der hatte automatisch alle Helden.
Genau, das Spiel hat geschaut, wie die Erfahrungen mit dem ersten Overwatch aussehen, und schaltet dann eben diese Helden frei. Und da gab es viele Leute, vor allem die, die jetzt, glaube ich, neu einsteigen wollten, die das so ein bisschen bemängelt haben als eine Gängelei oder als eine Hürde. Und man hat ja noch nicht das ganze Spiel zur Verfügung. Aber wir erinnern uns, Teil 2 ist jetzt im Gegensatz zu Teil 1 tatsächlich ein Free-to-Play-Spiel. Und diese Idee, nicht alle Champions sofort freizuschalten, ist eine ganz übliche in dieser Welt. Ich habe es auch hier und da mal erzählt. Ich spiele seit 2009 auch fast täglich League of Legends, ein ganz bekanntes Free-to-Play-Spiel, anderes Genre, aber ähnliches Prinzip, was diese Freischaltung angeht. Und das ist natürlich in gewisser Weise Best Practice, weil es darum geht, die Leute nach und nach an diese Helden heranzuführen, die ja wirklich allesamt jeweils 3 bis 5 unterschiedliche Fähigkeiten haben, und erstmal den Menschen beizubringen, wie man dieses Spiel und seine Helden eigentlich spielt. Also ich kann verstehen, dass man dann davor sitzt und denkt so, boah, warum kann und darf ich denn jetzt noch nicht? Vor allem, ich habe auch gelesen, man muss 100 Matches spielen, um in den Ranglistenmodus freizuschalten. Das ist schon alles ein kleiner Berg, wo man hochsteigen muss, das verstehe ich. Aber die Menschen, die ganze Zeit Rangliste spielen, wie ich jetzt, die freuen sich darüber, weil das ist eben eine Hürde, die sicherstellt, dass die Leute das Grundprinzip des Spiels verstehen, bevor sie in diese gewerteten Ranglistenspiele reingehen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand das sogar relativ angenehm mit dem Helden freischalten, weil es ist so, dass man gerade am Anfang kriegt man relativ früh ziemlich viele Helden. Du kriegst einen neuen nach deinem ersten Match, du kriegst einen zweiten nach dem zweiten Match, nach dem dritten Match, und dann steigert sich das so ein bisschen. Aber bis hin zu dazu, dass es dann gegen Mitte bis Ende der Freischaltung halt immer 10 oder 15 Matches sind. Aber nach 150 Matches hast du jeden Helden freigeschaltet, außer die Exklusivhelden aus dem Battle Pass, da werden wir auch noch drüber reden, aber von den Standardhelden sozusagen hast du nach 150 Matches alles freigeschaltet. Und mir ging es so, ich habe auch gelesen, viele Leute haben sich darüber beschwert und es wurde vielfach kritisiert, und ich saß so ein bisschen davor, das ist aber eine Progression, die ich interessant finde, dass ich neue Helden freischalten kann, weil die andere Progression, die drin ist, nämlich die Cosmetics freizuschalten, die finde ich sturzlangweilig, die gibt mir gar nichts. In einem First-Person-Shooter könnte mir nichts egaler sein, als wie meine Figur aussieht oder Emotes oder all diese Geschichten. Das gibt mir persönlich nichts, und ich würde auch schätzen, es wäre einer der Gründe, warum ich das Spiel nicht weiterspiele, weil mir eine interessante Progression fehlt, die mich jetzt abholen würde. Seien das neue Helden, seien das bessere oder andere Waffen, neue Fähigkeiten und so. Ich springe tatsächlich eher auf diese Gameplay-Geschichte an und überhaupt nicht auf die Cosmetics. Und so war es bei mir schon so, dass dadurch, dass ich neue Helden freigeschaltet habe, habe ich dann schon gesagt, ach guck mal, das eine Match machst du jetzt noch, damit du dir den neuen Helden angucken kannst. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn es gewesen wäre, ach komm, das eine Match machst du noch, um das neue Emote freizuschalten. Also ich bin da eher auf der Seite, die sagt, da könnte wegen mir noch viel mehr Gameplay drinstecken in der Progression. Da wenn jetzt andere wiederum sagen, nein, um Gottes Willen, mach das Spiel kaputt.
Also ich tatsächlich gehöre dann in dem Sinne total zur Zielgruppe des Spiels. Ich spiele zum einen also ausschließlich Ranglistenspiele. Ich stehe darauf, in so einem Spiel meine Fähigkeiten zu messen mit anderen und in so einer Liga auch aufzusteigen oder abzusteigen. Sowas finde ich spannend und auch motivierend. Zum anderen aber eben bin ich auch einer dieser Personen, der sich sehr gerne Skins kauft und auch sehr gerne in einem Free-to-Play-Spiel das macht, weil das mache ich, wie gesagt, in League of Legends zum Beispiel auch. Zum einen, um so ein bisschen meine Verbundenheit mit meiner eigenen Spielfigur zu zeigen. Ich weiß, das wird jetzt hier einige auch verstören, aber das gibt viele Menschen wie mich da draußen. Ich finde das einfach toll, den Leuten quasi auch in meinen Online-Matches zu zeigen, schau mal, das ist mein Skin, der zeigt, ich setze mich mit meiner Figur auseinander und mit meinem Geldbeutel auch leider so ein bisschen. Und das ist so, sind die beiden Gründe, warum ich Overwatch sehr gerne spiele. Die Skins, die es dafür gibt, fantastisch. Aber jetzt kommen wir zu so einem Problemchen, du hast es schon angerissen, die Progression und diesen Battle Pass. In Overwatch 1 war es so, wie gesagt, man hat das Spiel gekauft und konnte dann Lootboxen kaufen. Das heißt, man hat damals dann, weiß ich nicht, 5 Lootboxen gekauft für 5 Euro. Und in diesen Lootboxen war ein Überraschungsinhalt drin. Es konnten so Kleinigkeiten sein wie neue Voice Lines, also so kleine Sätzchen, die die eigene Figur während der Matches sagen kann, über Graffiti, so kleine, ne, Logos, die man an die Wand sprühen kann im Spiel, bis hin, und das wollen natürlich alle, zu Skins. Skins in verschiedenen Güteklassen, Kostümchen für die eigenen Figuren. Das kann manchmal nur so ein Farbcoloring sein, dass jetzt die eigene Figur blaue statt schwarze Haare hat. Oder natürlich die richtig teuren, großen Skins, die die Figur wirklich in ganz neue Gewandung stecken, manchmal sogar eine neue Waffe in die Hand drücken, neue Voice Lines. Das sind die richtig tollen Brecher. Und früher war es dann so, in Overwatch 1, dass man dann Lootboxen gekauft hat und gedacht hat, mein Gott, ich hoffe, dieser eine Skin, den ich so gerne will, der ist in dieser Box drin. Und wenn er nicht drin war, hat man sich neue Lootboxen gekauft, bis man dann endlich mal Glück hatte, diesen einen Skin zu haben. Und es gibt gute Gründe, warum diese Lootboxen jetzt in einem neuen Spiel nicht mehr drin sind. Also ganz grundsätzlich, weil es sehr nah am Glücksspiel
ist. Darf ich hier ganz kurz einhaken bei der Geschichte? Ja. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber hier passt es gerade wunderbar hin. Das, was du gerade geschildert hast, ist das perfekte, illustrierende Beispiel dafür, warum diese ganze Pay-to-Win-Diskussion, die gerne stattfindet, für einen Arsch ist. Weil, wie du gerade schilderst, es gibt Menschen, die genauso auf Lootboxen anspringen, wenn dort Cosmetics drin sind, als wären dort spielerische Inhalte drin. Und wenn die Öffentlichkeit dauernd so tut, gerne mal, als sei das ja nicht so schlimm, weil in den Lootboxen sind ja nur Cosmetics drin, nimmt man nicht zur Kenntnis und nimmt nicht wahr, dass diese Lootboxen, das Glücksspiel, trotzdem genauso und bei manchen Leuten sogar noch stärker funktionieren, wenn dort Cosmetics drin sind, als wenn dort irgendwelche spielerischen Verbesserungen drin sind. Deswegen ist halt dieses Ganze, naja, es ist ja kein Pay-to-Win, also ist es nicht so schlimm, verkennt völlig diesen Glücksspielaspekt.
Ja, total. Gut, dass du das sagst. Also wer das behauptet, weiß man direkt, hat sich nie mit der Materie näher auseinandergesetzt, weil wie ich es gerade beschreibe, das ist auch in dieser Community einfach einer der großen Punkte, warum man damals überhaupt Lootboxen gekauft hat. Es ging immer um die Kostüme, weil wie gesagt, die sind halt auch wirklich toll gemacht. Das sind wahnsinnig schöne Kostüme und für einige mag das echt weit hinterm Berg sein, aber für Menschen wie mich ist das wirklich ein Weg, einfach der Spaß macht, womit ich Leuten zeigen kann, hier guck mal, das ist mein Skin. Den habe ich natürlich auch viele andere Menschen da draußen, aber ich habe ihn auch und bin darauf so ein bisschen stolz. Und der Weg über die Lootboxen war wirklich ein Weg der Qual. Ich bin ja jemand, der jetzt von sich behauptet, ich habe durchaus Fähigkeit zu medienkritischen Verhalten und auch reflektiert mit sowas umzugehen. Aber ich muss dir auch sagen, Jochen, manchmal um 1 Uhr nachts saß ich da vor diesem Lootboxen-Shop und dachte mir, ich könnte doch mal 5 kaufen, vielleicht ist der Skin da drin, den ich will. Also das war wirklich so, ne, selbst ich, und ich bin jetzt auch nicht die größte Ratio der, wie gesagt, der Vernunft, aber auch jemand, der sich dessen bewusst ist, was das für eine Falle sein kann, saß dann davor und dachte sich, oh ey, vielleicht ist ja in den nächsten 5 Boxen der Skin drin. Und deswegen ist das schon ganz gut, dass das jetzt raus ist.
Aber stattdessen ist was drin, nämlich der Battle Pass, den auch viele Leute kritisieren. Warum, Herr Schott?
Ja, also der Battle Pass, das ist ja eine Idee, die Fortnite und Co. schon vor vielen Jahren eingeführt haben und der sehr erfolgreich ist. Das funktioniert so. Man spielt Spiele und nach jedem Spiel bekommt man die Mitteilung, aha, guck mal hier, beim Battle Pass bist du wieder ein paar Level aufgestiegen. Und dann schaut man mal nach und dann sieht man einen Battle Pass, der so ein bisschen aussieht wie so ein Fortschrittsmeter. Da sind ganz viele kleine Belohnungen eingetragen, auch wieder neue Voice Lines, neue Graffiti, vielleicht sogar mal tatsächlich ein neues Kostümchen, ein neues Bildchen für das eigene Profil im Spiel. Und dann sieht man aber auch gleichzeitig einen Großteil dieser Belohnung, der ist ausgegraut. Und das bedeutet, man bekommt diese Belohnung nur, wenn man diesen Battle Pass kauft. Und wenn man diesen Battle Pass kauft, zu einem Festbetrag, dann kann man die Dinge auch wirklich einsacken. Ansonsten, wer das nicht macht, der bekommt nur, also wirklich in großen Abständen ab und zu mal ein gratis Belöhnchen zugeworfen. Und das ist eine Art von Progression, die für mich persönlich super unattraktiv ist. Also die Inhalte, die angeboten werden, finde ich, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was der Battle Pass kostet. Ich muss gerade mal nochmal nachgucken, hast du zufällig den genauen Preis des Battle Passes zur Hand?
Nein.
Ich schaue nach. Damit ich jetzt nämlich nichts Falsches sage. Aber das können wir schon mal so stehen lassen, während ich das gerade mit fliegender Hand nachschaue.
Ich finde das, dann erzähle ich hier kurz ein paar Takte, wie ich das wahrgenommen habe, weil ich kenne das von Genshin Impact, was ich ja immer noch halbwegs regelmäßig spiele. Dort gibt es auch einen Battle Pass, aber die machen das anders als Overwatch 2, nämlich auch da kannst du kaufen und dann schaltest du aber zusätzliche Belohnungen frei. Das heißt, auf jeder der 50 Stufen dieses Battle Passes kriegst du selbst als Free-to-Play-Spieler, der keinen Cent investiert, an jeder Stufe eine Belohnung. Und was ja Overwatch 2 zum Beispiel macht, ist, wie du schon gesagt hast, du kriegst dann als Free-to-Play-Spieler, kriegst auf Stufe 1 was und dann auf Stufe 2, 3, 4, 5, 6 nix und auf Stufe 8 dann wieder. Irgendwie so in der Richtung. Und ich frage mich, warum sie das so gemacht haben oder warum Genshin Impact das andersrum macht. Weil für mich persönlich wäre es auch viel attraktiver, einen Battle Pass zu haben, wo ich auf jeder Stufe eine Kleinigkeit bekomme. Wahrscheinlich, weil man das besser machen kann bei Genshin Impact mit irgendwelchen spielerischen Items, die man dann bekommen kann, irgendwelche Kristalle, mit denen du die Waffen und so aufleveln kannst und die Anzahl der Kostüme, die sie reinpacken können und die Modes ist halt wahrscheinlich endlich.
Ja, ganz genau. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, währenddessen der Battle Pass kostet 10 Euro, aber auch, also das sind erstmal 10 Euro, die man einfach nur zahlt, um sich die Belohnung freispielen zu dürfen, das ist ganz wichtig, aber der Battle Pass hat zwar eine Reihe von Geschenken, ne, Belohnungen, die man sich freispielt, aber auch dort wieder die richtig tollen Skins, die gibt's nur im Direktshop, die muss man dann extra kaufen, die sind von diesem Battle Pass ausgenommen oder auf den allerhöchsten Battle Pass Stufen konzentriert. Das heißt, selbst wenn man 10 Euro investiert, um überhaupt die Erlaubnis quasi sich zu erkaufen, Belohnung fürs Spielen zu bekommen, sind die eigentlich tollen Dinge, die man wirklich möchte, also Skins und eben noch diese besonderen Helden, entweder auf den höchsten Stufen des Battle Passes konzentriert oder eben nur direkt im Shop zu kaufen.
Wie schnell ist man denn in den höchsten Stufen des Battle Passes?
Das ist halt jetzt natürlich schwer zu beschreiben, weil das berechnet sich immer auch nach dem eigenen Spielfortschritt, also wie du im Ranglistenspiel performst, ob du so tägliche Herausforderungen freischaltest, aber ich kann zumindest so als Verhältnis mal geben. Overwatch 2 habe ich jetzt schon wieder so um die, weiß ich nicht, 25 Stunden habe ich vorhin noch mal gesehen, gespielt und bin jetzt beim Battle Pass auf Level knapp vor 30 und es gibt über 50 Stufen. Und das sollte so ein bisschen in Relation setzen, glaube ich, dass man da eine ganze Weile spielt. Und auch da natürlich, man kann sich dann XP-Booster kaufen, damit man schneller aufsteigen kann. Das kostet aber auch wieder Geld. Also du merkst schon, die haben sich quasi also ein System geschaffen, das sie absichtlich wieder so langsam gebaut haben, dass man automatisch zu diesen Boostern greift, die wieder Geld kosten.
Sie haben Hürden eingebaut, um dir Geld, die Lösung für die Hürden zu präsentieren.
Ja. Genau, und die teuren Skins, um das vielleicht noch hinzuzufügen, die man wirklich möchte, die tollen, die kosten zum Beispiel 15 Euro etwa. Also man muss es natürlich wieder umrechnen, das ist wieder so ein Währungschaos in diesem Spiel. Es gibt 3 verschiedene Währungen, die man mit Echtgeld oder fast alle mit Echtgeld holen muss. Und da kostet ein Skin 15 Euro. Und das finde ich ist schon teuer in der Welt der Free-to-Play-Spiele. Also ein League of Legends ist deutlich preiswerter mit seinen Skins.
Oh je. Gut, dann reden wir aber doch mal über die Helden und über das Kerngameplay des Spiels, würde ich vorschlagen. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, nur eine Handvoll Helden ausprobiert. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass meine Shooter- und Overwatch-Skills nicht gut genug sind, um da jetzt direkt als Damage-Dealer loszulegen, weil kann dann sich über die Tab-Taste am PC, kann man sich halt Statistiken einblenden lassen, wie viel Schaden man angerichtet hat in Relation zu den Teammitgliedern und meine Schadenszahlen waren erbärmlich. Also habe ich irgendwann gesagt, ich muss das Spiel und auch generell erstmal hier, wie das alles funktioniert mit den verschiedenen Zielen innerhalb der Maps und mit den was das überhaupt für Gegner sind, die mir dort über den Weg laufen, dass ich die zumindest ein bisschen auseinanderhalten kann. Ist das ein Tank? Ist das ein Heiler? Ist das ein Damage-Dealer? Und da habe ich gedacht, jetzt switchst du mal um auf eine Heiler oder besser gesagt eine Heilerin und dann habe ich die Mercy gespielt, die von der das Internet behauptet, dass sie ein guter Einsteiger-Heiler gewesen ist. Und dann, weißt du, ich habe das, mehr oder weniger war das dann so, ich habe mich als Damage-Dealer ungefähr so kompetent gefühlt wie, keine Ahnung, Christiane Lamprecht als Verteidigungsministerin, aber als Heilerin war ich mindestens Annalena Baerbock.
Ja, was heißt das jetzt?
Als Heilerin habe ich gerockt.
Ach so, sehr gut. Ja, also ich habe mich sehr schnell auch eingefunden in der Welt der Heiler, mit dem Vorteil, dass man bei Ranglistenspielen, ich weiß nicht, wie es bei den Nicht-Gerankten ist, sehr schnell zu 9 Matches kommt. Man sieht dann immer so eine grobe Einschätzung, wie viele Minuten es dauern wird, ein neues Spiel in der Suchschlange zu finden. Heiler geht immer sehr schnell, was sich dann davon ableiten lässt, dass kaum jemand gerne Heiler spielt, weil alle sehen mehr Spaß darin, Schaden anzurichten oder als Tank zu spielen. Das sind die zwei anderen Rollen. Da dauert das so 5-6 Minuten, je nach Uhrzeit, wenn man sie einloggt. Aber als Heiler geht immer klar.
Ja, und das hat auch einigermaßen Spaß gemacht, insbesondere wenn man das Glück hatte, in einem Match zu sein, wo das Teamspiel ganz gut funktioniert hat. Und dann habe ich halt zumindest schon mal so ein paar Blicke werfen können auf, wie funktioniert denn ein gut geöltes Team, was ja ein bisschen im Mittelpunkt des ganzen Spielerlebnisses und des Rankings dann wahrscheinlich auch steht. Und ich hatte dann 2-3 Matches, wo der Tank gesagt hat, alles klar, ich kümmere mich ein bisschen um den Heiler. Und dann halt so mit großen Schutzschilden oder sowas operiert hat, dass ich wunderschön hinter dem Tank herlaufen konnte und links und rechts die Leute heilen konnte und selber keinen Schaden abgekriegt habe. Und bei der Mercy ist das so, dass sie eine besondere Waffe sozusagen hat und mit der gedrückten linken Maustaste löst man einen Heilstrahl aus, den sieht man dann auch tatsächlich, man visiert also einen Mitspieler an, drückt die linke Maustaste, hält die gedrückt und da kommt ständig Heilung auf den Mitspieler rein und wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, dann kommt ein Schadensbonus für den jeweiligen anvisierten Mitspieler bei raus, beides gleichzeitig geht nicht, man switcht also immer schön um zwischen, okay, jetzt hat der Tank, was weiß ich, volle oder der Damage-Dealer volle Health, jetzt kriegt er einen Schadensbonus. Ah, jetzt wird er runtergeschossen, jetzt switche ich wieder aufs Heilen. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, ist wahrscheinlich jetzt eine relativ einfache Spielweise und es gibt wahrscheinlich noch viel komplexere und interessantere Heiler und was weiß ich nicht alles, aber da bin ich ganz gut erstmal reingekommen, konnte die Level kennenlernen, konnte so ein bisschen mich in dem Spiel zurechtfinden und trotzdem noch meinem Team irgendetwas Gutes tun.
Ja, um das vielleicht zu kontrastieren mit dem Heiler, den ich zum Beispiel sehr gerne spiele, ist Lucio, ein brasilianischer Capoeira-Tänzer, der in dieser Overwatch-Welt eben auch gelandet ist. Und sein Ding ist es, einen Heilradius um sich herum aufzubauen, der mit Hilfe von Musik aufrechterhalten wird. Das heißt, er spielt die ganze Zeit so eine bestimmte Musik ab und während die läuft, dann wird um ihn herum in einem gewissen Radius jeder immer so ein bisschen geheilt. Er kann diesen Musik-Song aber auch switchen zu einem anderen und dann heilt er nicht mehr die Leute, aber gibt ihnen dauerhaft einen Geschwindigkeitsboost und so. Das ist so die grundlegende Idee von diesem Charakter und so kann man immer je nach Situation hin und her schalten, um die Leute zu heilen. Man kann auch die Musikstücke dann boosten, wie es das Spiel nennt, also verstärken, was dann den jeweiligen Effekt nochmal vergrößert. Und das ist die Idee von Lucio, eine komplett andere Spielweise als Mercy, aber immer noch in derselben Gruppe, immer auch noch ein Heiler. Und ich glaube, die beiden illustrieren dann ganz schön, wie unterschiedlich diese Helden in dem Spiel sein können.
Genau, und das macht ja wahrscheinlich dann auch das Spiel aus, dass man vielleicht so seine ein bis zwei Lieblingshelden hat, die man häufiger spielt und dann links und rechts einfach mal ausprobiert, was es sonst noch so gibt bei 35 verschiedenen Figuren. Und die spielen sich auch wirklich, das kann ich mit meinem kleinen Einblick sagen, echt extrem unterschiedlich. Weil du zum Beispiel solche Sachen hast, der Soldier 76, der Damage-Dealer, den ich ausprobiert habe, der kann sprinten. Und dann dachte ich, was ist denn das für eine komische Spezialfähigkeit, die dann mir in der Übersicht angezeigt wird. Stellt sich aber raus, nicht viele Figuren können sprinten. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine zweite gibt, aber das ist halt eine Spezialfähigkeit. Und das finde ich ganz interessant vom Spieldesign her, dass man solche Allerweltsfunktionen aus anderen Shootern, wo man natürlich immer sprinten kann oder immer Kimme und Korn zielen kann, was das betrifft, dass man das rausnimmt und nur einigen Figuren als besondere Charaktereigenschaft oder Figureneigenschaft gibt und die sich dadurch dann deutlich anders spielen oder auch andere Dinge können. Das finde ich super spannend und in dem wenigen, was ich ausprobiert habe, haben sich die Helden wirklich sehr, sehr unterschiedlich gespielt. ohne dass sie, fand ich jetzt zumindest, mir zu komplex auf den ersten Blick wirken. Also ich habe den Eindruck, das Spiel hat das ganz gut raus. Du hast nur eine Handvoll von Fähigkeiten, / Waffen, also meistens hast du eine Waffe und ein paar Spezialfähigkeiten und der andere Held hat eine andere Waffe und ganz andere Spezialfähigkeiten. Und ich habe den Eindruck, dass die das ganz gut raus haben, so den Sweet Spot zu finden zwischen spielt sich anders. Und man kann auch wahrscheinlich bei einigen Figuren mit entsprechend stundenlangem Einarbeiten wahrscheinlich auch viel mehr rausholen als jetzt irgendein Newbie. Aber das wirkte schon so wie ein, ach guck mal, der spielt sich ja völlig anders als der andere, ohne dass ich mich überfordert gefühlt hätte.
Ja, also was das Game Design angeht, finde ich, ist das wirklich top notch. Die ergänzen sich, wie gesagt, alle super gut. Man findet für die eigenen Vorlieben oder für die strategischen Anforderungen immer so die richtige Figur. Auf der anderen Seite, und das hängt ja auch mit den Charakteren zusammen, was das Art Design angeht, da habe ich so die ein oder andere Kritik. Also ganz grundsätzlich dieses Figurenensemble, was man da spielen kann, ist wahnsinnig divers und unterschiedlich im Einzelnen, was ich toll finde. Also man kann locker, und ich weiß noch ganz genau, 2016 habe ich darüber wahnsinnig gestaunt, man kann locker in einem Team spielen, in dem nur Frauen quasi als Champions unterwegs sind. Und das war was, wo ich 2016 vom Bildschirm saß und mir gedacht habe, okay, das habe ich so oft auch noch nicht gesehen in einem Online-Shooter. Das ist toll. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass es wahnsinnig konservativ ist, was zum Beispiel im Detail das Design der Figuren angeht. Und was ich meine, ist vor allem ein Punkt, der jetzt nochmal besonders schön deutlich war, aber als Problem auch schon bei Overwatch 1 verankert war. Mit Overwatch 2 haben jetzt alle Champions, alle Helden haben einen neuen Standard-Skin bekommen. Man kann jetzt switchen zwischen dem Overwatch 1 Standard-Skin, also so wie sie quasi ohne extra Kostümchen aussehen als Held, und man kann zu dem Overwatch 2 Kostümchen rüberwechseln. Das bedeutet, so wie sie quasi aussehen in der Welt von Overwatch 2. Und zwischen Overwatch 1 und 2, das erzählt die Lore, sind ein paar Jahre Zeit vergangen. Und jetzt kann man was ganz Spannendes feststellen, was, finde ich, so ein bisschen diese Problematik offenlegt bei Blizzard. Die männlichen Helden oder männlich gelesenen Helden, die sind mit der Zeit, also mit Voranschreiten der Zeit in dieser Lore von Overwatch 1 zu Overwatch 2, so ein bisschen zu den Sexy Daddies geworden. Also die sind natürlich immer noch hoch trainiert, haben jetzt alle so tendenziell etwas längere weiße Bärte. Ich denke zum Beispiel an den Soldier oder an den Reinhardt, sind aber natürlich immer noch durchtrainiert und ästhetisch einfach schön anzusehen. Bei den Frauen hingegen, bei den weiblich gelesenen Helden, gibt es de facto kaum eine Alterung zu sehen zwischen diesen beiden Skins. Die sind immer noch vor allem schön. Es gibt eine Figur, die tatsächlich als alt beschrieben wird. Das ist Ana, eine der Heldinnen, eine der Heilerinnen. Aber davon abgesehen sind die weiblichen Heldinnen mal wieder dazu verdammt, einfach nur ästhetisch ansprechend auszusehen. Denen wird dieses Altern nicht so zugestanden, weil das sehr ungewöhnlich ist. Und da ist dann Blizzard sehr konservativ. Und das finde ich schade und doof.
Wahrscheinlich aus finanzieller Hinsicht verständlich, aber ich sehe deinen Punkt natürlich völlig, weil das wird halt eins dieser Spiele sein, würde ich jetzt mal denken, wo sehr viele männliche Spieler einfach eine gut aussehende Heldin spielen wollen.
Ja, also ob das erstens so ist, weiß ich nicht, und ob das ist rechtfertigt, weiß ich auch nicht. Denn Overwatch war ja gerade 2016, das war ja so das Spiel plötzlich der, vor allem auch der queeren Community, was man da mitbekommen hat, was da an Geschichten selbst geschrieben wurde, was dort erzählt wurde, wie toll es ist, jetzt ein Spiel zu haben, das so ein diverses Ensemble hat. Aber dann sich anzugucken, Overwatch 2, das ist schon wieder so mit zweierlei Maß bemessen. Also dann sieht man schon wieder so ein Anbiedern an diese klassische Zielgruppe, und das ist schade.
Also wie gesagt, keine Widerworte in der Hinsicht, dass das schade ist, aber ich habe im Laufe meines Lebens in vielen Online-Spielen viele Männer kennengelernt, die sagen, ich spiele ausnahmslos eine Frau. Gerade bei so Third-Person-Sachen ist jetzt nicht bei Overwatch der Fall, aber habe ich sehr häufig gehört, ich gucke lieber einer Frau auf den Hintern als einem Mann. Einfach nur, vorstellen, dass das halt eine durchaus große Gruppe innerhalb der menschlichen Spielerschaft ist, die lieber junge, gut aussehende Frauen spielt.
Ja, also ist eine Annahme, die finde ich nachvollziehbar klingt, aber ich finde es enttäuschend, gerade auch vor dem Hintergrund, wie modern dieses Spiel designt ist, was die Fähigkeiten der Helden angeht, was das Map-Design angeht, und dann sowas, ach, das ist ein bisschen oll.
Ja, wie gesagt, keine Widerworte dahingehend. Ja. Ich wollte nur illustrieren, warum Blizzard das wahrscheinlich macht.
Vielleicht noch was, um hinzuzufügen, was nochmal spielmechanisch eine Relevanz hat und auch bei den Helden thematisch liegt, ist die Tatsache, und das ist auch, finde ich, höchst verwirrend und ominös aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass einige Helden einfach nicht mehr spielbar sind. Da gab es in den letzten Wochen so ein paar unterschiedliche Phasen. Erst waren alle Helden, die man auch spielen sollte, spielbar. Dann verschwanden sie plötzlich aus dem Auswahlbildschirm, so als hätte sie sie nie gegeben. Und mittlerweile sind einige der verschwundenen Helden, das sind glaube ich 2, 3, die sind wieder aufgetaucht, aber ausgegraut. Der Hintergrund scheint zu sein, dass es Bugs gibt, die diese Champions betrifft und die momentan deswegen nicht spielbar sind. Aber die Kommunikation darüber ist quasi kaum bis gar nicht vorhanden. Und das ist auch höchst verwirrend, wenn du vor allem noch vor einigen Tagen spielst und manchmal siehst du Helden zur Auswahl und manchmal sind sie einfach weg. Zumal einige Leute ja auch, wie gesagt, Geld bezahlt haben für zum Beispiel Skins und die jetzt noch nicht mal benutzen können. Und das ist schon so ein bisschen, okay, also Kommunikation null.
Okay, was mich übrigens noch interessieren würde, bevor ich es vergesse, ist, ich habe dann natürlich ein bisschen im Internet rumgestöbert und bei 35 Helden aus unterschiedlichen Rollen gibt es natürlich, das Internet ist förmlich gepflastert damit, die Tierlisten, also die Ranglisten in dem Sinne, welches sind die besten Helden, ja, gerne gern geordnet von S, das sind die besten, A, das sind die ganz guten, B, C und so weiter. Und natürlich findet man unterschiedliche von diesen Tierlisten, aber dem liegt ja das Ganze zugrunde, dass in dieser Art von Spiel die Community und die Spielerschaft extrem gerne darüber redet und sich austauscht und sich Flame Wars liefert, wer jetzt die besten Helden sind und wie gut ausbalanciert das Spiel ist. Und dann die Gruppe, die gerne Held X spielt, sagt, der ist viel zu wenig, der eine ist overpowered, der andere ist vielleicht viel zu wenig und nicht stark genug für die Fans dieser Figur jetzt wiederum. Wie stark ist das denn deinem Eindruck nach, gerade in den Ranked-Spielen, wie wichtig ist es, dass man die besten Helden auswählt und nicht vielleicht die Lieblingshelden?
Boah, also meine Erfahrung sagt, dass man, je höher man bei diesen Ranglisten kommt und je höher das Spielniveau auch ist, dann ziemlich schnell klar wird, welche wegen ihrer Fähigkeiten grundlegend wichtige Helden sind, die man schon im Team haben sollte. Das sind einige wenige, zum Beispiel Reinhardt, weil Reinhardt, das ist einer der Tanks, also der Schadenschlucker, weil Reinhardt jetzt einer der wenigen Helden im Spiel ist, der noch einen Schutzschild hat. Die gab es in Overwatch 1 häufiger als Fähigkeit, jetzt nur noch sehr wenig. Aber davon abgesehen habe ich den Eindruck, dass fähige Spieler eine Menge mit den unterschiedlichen Helden ausrichten können. Da habe ich schon ganz unterschiedliche Spielerlebnisse gehabt, wo auch Figuren ganze Spiele gedreht haben, nicht weil sie die Figur sind, die sie sind, sondern weil der Besitzer, der Steuerer quasi so gut mit dir umgehen kann. Also das empfinde ich als sehr, als angenehm ausgewogen.
Okay, und dann noch letzte Frage, die ich auf meinem Zettel habe. Du hast vorher ganz kurz schon mal das Lore angesprochen und jetzt weiß ich, dass Overwatch ziemlich viel Lore hat da draußen. Ich war ein bisschen überrascht insofern, nicht unbedingt negativ überrascht, einfach nur überrascht, dass im Spiel quasi nichts von diesem Lore sichtbar ist. Aber es gibt eine ganze Menge davon, war zumindest mein Eindruck. Also hat das Blizzard quasi aus dem Spiel ausgelagert. Und jetzt würde mich interessieren, ist mein Eindruck korrekt, dass es da ziemlich viel gibt? Und andererseits wie haben sie das denn dann gemacht, wenn im Spiel eigentlich relativ wenig ist?
Also ich sehr spannende Beobachtung, ich glaube die Zeit der Lore von Overwatch, die ist so ein bisschen vorbei. Als das Spiel neu angekündigt wurde, war es auch schon so, dass innerhalb des Spiels man quasi gar nichts von der Lore mitbekommt. Manchmal gibt es so ein Bantering, also so einen spontanen Chit-Chat zwischen den verschiedenen Helden während des Spiels. Da sagt der eine mal einen Satz, dann sagt die andere was zurück, aber so richtig versteht man gar nicht, was sie meinen. Man ahnt, hier geht's um Insider, aber no idea. Aber da war es auch schon so, die eigentliche Lore wurde in Videos erzählt, vor allem auch in Videos auf YouTube, offizielle Kurzfilmchen, die Geschichten, die Origin-Stories der verschiedenen Helden und Heldinnen erzählt haben. Und das sind Filmchen, die kann man sich heute noch angucken, die gehen manchmal wirklich zu Herzen. Also die Geschichte von Bastion zum Beispiel, dem kleinen dem Roboter im Spiel, dem Kampfroboter, die ist wahnsinnig herzrührend und auch viele andere Geschichten sind toll erzählt, die sieht man aber nur, wenn man danach sucht oder damals, als Overwatch rausgekommen ist, die nach und nach mitbekommen hat, als sie erschienen sind, weil da hat wirklich jede Webseite quasi darüber berichtet und gesagt, hier, es gibt ein neues Video. Heute, wie du schon gesagt hast, im Spiel selbst, man sieht quasi kaum noch was davon und dadurch, dass fast alle Helden ja schon bekannt sind, die momentan spielbar sind, hat man auch nicht mehr diesen, ich sag mal, diesen Geschichtslore-Hype, der damals noch vor einigen Jahren existierte. Also mit anderen Worten, für die Lore und die Geschichte als neuer Spieler oder neue Spielerin sollte man sich das nicht anschauen, weil dafür ist es nicht mehr präsent genug.
Okay, dann wären zumindest meine Fragen und meine Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, sehr gut verhandelt. Dom, hast du noch was?
Es gibt noch ein Detail, das ist jetzt allerdings wirklich ein Detail, aber ich muss es noch kurz loswerden, weil das fand ich auch ganz interessant, weil das so eine Veränderung ist, wo man so ein bisschen sehen kann, was Blizzard eigentlich von seinen Spielern und Spielerinnen will. Und zwar, vorher war es so, Ranglistenspiele funktionierten nach einem ganz einfachen Prinzip. Es gibt eine Elo, das ist so ein abstrakter Zahlenwert, der bemisst quasi, wie gut man in diesem Spiel ist. Gibt's auch in vielen anderen Spielen dieser Art. Und der ist immer ein paar Punkte gestiegen und gesunken, je nachdem, ob man gerade eine Ranglistenspiel gewonnen oder verloren hat. Und jetzt ist es folgendermaßen. Man spielt Spiele, Ranglistenspiele, bekommt aber nur nach 7 Siegen oder nach 20 Niederlagen eine Aktualisierung, wo man jetzt gerade mit seinem Fähigkeitenstand quasi steht. Und das ist so ein Ding, was ich ganz spannend finde, weil da steckt offenbar der Gedanke dahinter, die Spielerinnen und Spieler dazu motivieren zu wollen, länger im Spiel zu bleiben, um quasi so ein Update der eigenen Leistung zu bekommen. Und wer länger im Spiel ist, der schaut natürlich auch häufiger auf den Battle Pass. Und wer häufiger auf den Battle Pass schaut, so die feuchten Träume von Blizzard, der greift dann auch eher mal zum Geldbeutel und sagt, ach komm ey, bevor ich jetzt schon wieder den Heiler mit demselben Skin spiele, kaufe ich mir jetzt halt einfach irgendein Kostümchen oder so. Und das finde ich ganz interessant. Ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, diese Änderung geht auf Kosten der Spiel- und Zeitqualität, aber es ist schon eine Änderung, die mich persönlich ein bisschen stört, weil jetzt muss ich wirklich manchmal, also es klingt absurd, aber ich muss manchmal länger spielen, als ich eigentlich will, um diese Befriedigung zu bekommen, zu sehen, ob ich jetzt in der Leistung auf- oder abgestiegen bin. Und das ist so eine perfide Änderung, wie ich finde, die ich hier nochmal erwähnen wollte.
Okay. Wie stehst du denn da in den Ranglisten?
Ich möchte es nicht sagen, Jochen. Ich möchte es nicht sagen, ohne Witz. Wenn ich das jetzt sage, dann werden auf jeden Fall Leute sagen, nach 800 Stunden musst du doch wohl besser sein. Und da habe ich keine Lust drauf.
Okay.
Das möchte ich nicht. Deswegen, ich bin sehr zufrieden. Ich liefere mir spannende Matches mit meinen Genossinnen und Genossen, auch gerade vor unserer Aufnahme wieder. Ein sehr spannendes Match. Damit bin ich zufrieden, das muss den Leuten reichen.
Jetzt habe ich doch noch einen, ja, den hätte ich beinahe übersehen. Ja. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist nicht untypisch für Blizzard, mit vielleicht der ein oder anderen Ausnahme, aber wie gut das Ding gepolished ist. Weil Blizzard kann polish, wenn sie sich anstrengen. Und was mir halt aufgefallen ist, nicht nur ist das Kern-Shooter-Gameplay, ja, ein sehr gutes und funktionierendes, also auch was Trefferfeedbacks, was die Manövrierbarkeiten und so weiter angeht. Also der Grund-Gameplay-Loop, der funktioniert einfach, der ist solide gemacht. Bis hin dazu, mir ist zum Beispiel nie passiert, dass ich irgendwo hängen geblieben bin, an irgendeiner Ecke oder an irgendeinem, irgendwo, wo ich nicht hoch kann, aber dachte, da sollte ich jetzt hoch können. Und das sind ja so Kleinigkeiten, gerade wenn du 19 unterschiedliche Maps jonglierst, dass es hier mal ein Problemchen gibt und da mal ein Problemchen. Und da ist mir nichts aufgefallen. Auch die Lesbarkeit der Maps finde ich ausgezeichnet, in der Hinsicht, dass ich immer weiß, kann ich da drüben jetzt hinkommen, wie komme ich da hin und so weiter. Also da ist mir, dieser Polish ist mir halt echt extrem gut aufgefallen auf der Ebene, dass ich eben nichts auf solchen Kleinigkeiten gefunden habe, die ich dann irgendwie ärgerlich oder nervig fand.
Ja, total. Halt, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass die Helden, die momentan nicht funktionieren, einfach entfernt wurden. Also, das muss man halt sagen, aber sonst, na klar, also mir ist das Spiel nicht einmal abgestürzt, ich hatte keine Clipping-Fehler, gar nichts. Also, das ist wirklich, das kann man auch nochmal positiv hervorheben, ja, genau. Und ansonsten, ich meine, wir sind jetzt hier am Ende, es ist eigentlich klar, finde ich, was man bei einem Free-to-Play-Spiel empfehlen kann. Guckt es euch doch einfach mal an. Es kostet, wie gesagt, nichts. Einfach mal reingehen, nur erstmal natürlich fernhalten vom Shop und von dem Battle Pass. Einfach mal reinspielen, mal gucken, ob das einem liegt. Sich dran erinnern, dass solche Spiele am Anfang immer gerne anfüttern. Ne? Man ist fast schon also beschwungen davon, wie viel man freischaltet an Helden und so weiter. Aber einfach mal angucken, ob das was für einen ist. Und ich glaube, damit kann man erstmal nichts falsch machen.
Also ich bin froh, dass ich reingespielt habe und jetzt zumindest ein bisschen einen besseren Einblick darin habe. Natürlich jetzt keinen umfassenden auf dieses Phänomen Overwatch. Ja. Für mich wäre es dauerhaft, glaube ich, nichts, weil mir mir tatsächlich die Progression fehlen würde.
Ja, also ich bin da, glaube ich, jetzt, das ist wichtig, das kann man vielleicht auch noch sagen, ich bin da weiterhin dem Spiel sehr ergeben, voller Spielspaß und Begeisterung weitestgehend, weil es auch so schön portionierbar ist. Wenn ich mal mich da loseisen kann, noch zu gucken, wie ich jetzt ranglistenmäßig mich verbessert habe, man kann halt einfach mal ein Ründchen spielen, das geht dann so, weiß ich nicht, so 10 bis 15 Minuten höchstens, dann ist das durch. Und das finde ich halt auch so nett, man passt das, man kann das so in den Alltag reinschieben.
Ja, das stimmt, ich habe viel zwischendurch Matches gespielt.
Mhm. Ja. Genau, das ist es. Gut, dann würde ich sagen, also wir haben gesprochen über Overwatch 2, eigentlich Overwatch, aber irgendwie halt doch Overwatch 2. Wir haben über viele Dinge diskutiert und gesprochen, aber ich bin mir sicher, da sind vielleicht noch ein paar Sachen offen geblieben, Dinge, die euch interessieren könnten oder wenn ihr von euren eigenen Perspektiven auf dieses Spiel berichten wollt, auch dann seid ihr herzlich eingeladen, ins Forum von The Pod zu schauen und diese Fragen bzw. Sätze reinzutackern und ich gucke mir das dann an und antworte all jenen, die mich nicht beschimpfen, weil die werden sowieso gebannt. So, ich würde sagen, vielen Dank dir, Jochen, für das Gespräch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ansonsten sehen wir uns da draußen auf den Schlachtfeldern von Overwatch 2 beziehungsweise 1 beziehungsweise Overwatch. Tschüss!